Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Macht die Kinos zu Konzertsälen. Renaissance, der Konzertfilm von und mit Beyoncé, ist gestartet. Und sie bringt auch gleich die Message rüber.
In this world that is very male dominated, I've had to be really tough to balance motherhood and being on the stage. It just reminds me of who I really am.
Popstar und Mutter sein in einer männerdominierten Welt. Beyoncé musste fighten, aber naja, man kann wohl sagen, sie hat es geschafft. Lohnt sich auch der Film? Das sagen wir Ihnen gleich. Willkommen zum Kompressor. Der internationale Schönheitswettbewerb Miss Universe ist unverhofft ein hochpolitisches Event geworden, weil die Gewinnerin, ja was eigentlich, weil sie ihr Land in den Landesfarben vertreten hat.
Okay, the new Miss Universe is Nicaragua!
Ja, 2 Wochen nach dieser Kür lebt die neue Miss Universe Shaneis Palacios in Angst. Warum? Weil sie 2018 bei Protesten gegen das Regime von Staatschef Ortega mit auf die Straße gegangen war. Bei der Niederschlagung dieser Proteste sollen mehr als 300 Menschen getötet worden sein. Und weil Palacios Auftritt in den Nationalfarben als Unterstützung für die Regimegegner in Nicaragua gesehen wird. Inzwischen gibt es einen Haftbefehl gegen die Leiterin des nationalen Wettbewerbes Miss Nicaragua wegen Hochverrates und Verschwörung. Mein Kollege Burkhard Birke ist Lateinamerika-Experte und jetzt im Studio. Ja. Burkhard, wie ist denn der aktuelle Stand nach dem Haftbefehl und wo sind eigentlich Palacios und ihre Familie jetzt?
Also Shaneis Palacios ist nach dem Wettbewerb zunächst nach Mexiko gereist und nach New York. Und das ist ja auch so vertraglich vorgesehen, weil die Miss Universum bekommt ein Luxus-Apartment und muss dann ein Jahr lang von New York als Heimatbasis aus sozusagen ihr Amt ausüben und erfüllen und durch die Weltgeschichte als Botschafterin dieses Schönheitswettbewerbs reisen. Mhm. Aber wie es heißt, kann es sein, dass sie jetzt zur Erledigung von Visa- und Einwanderungsformalitäten noch einmal zurück muss nach Nicaragua. Und das könnte dann in der Tat gefährlich werden. Du hast es ja eben schon angedeutet in der Anmoderation. Mhm. Denn es ist so, dass die Leiterin Karen Celeberti von dem Wettbewerb Miss Nicaragua, der dann zu Miss Universum führt, nicht eingereist ist nach Nicaragua, praktisch im Exil geblieben ist und ihr Mann und ihr Sohn sind inhaftiert worden. Man wirft eben Celeberti vor, sie habe an terroristischen Aktivitäten für einen gescheiterten Regierungsumsturz teilgenommen, aktiv im Internet und auf der Straße, Verrat gegen das Vaterland wird ihr vorgeworfen und dass sie diesen Wettbewerb der Miss Nicaragua gefälscht hätte, um Shaneis Palacios küren zu können. Palacios Sieg hat ja dann zigtausende Menschen auf die Straßen gebracht und du hast es erwähnt, blau-weiß, das sind die Farben der Opposition, obwohl es die Nationalfarben sind, schwarz. Rot sind die Farben der Sandinisten, der regierenden Partei, des Regimes. Und deshalb wird das so als Symbol der Opposition angesehen. Und deshalb ist sie jetzt zu einer Ikone sozusagen auch der Oppositionsbewegung geworden, weil das erste Mal bei Versammlungsverbot in Nicaragua so viele Menschen auf der Straße waren.
Also ein bisschen absurd hört sich's ja an, dass also die Nationalfarben da sozusagen das Symbol der Gegner der Regierung geworden sind. Wie geht's da mit dieser Bewegung in Nicaragua weiter? Oder besser gesagt, ist da jetzt dadurch wieder eine neue Bewegung entstanden gegen Ortega?
Hat so den Eindruck, als ist Palacios sozusagen eine Art Ventil geworden für etwas, was sich jetzt hier über 5 Jahre aufgestaut hat. Ja, ich habe das selbst kurz nach den Protesten Ende 2018 erleben können, wie die Repression ist. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Universität der Jesuiten ist geschlossen worden. 600.000 Nicaragua, das ist ein Zehntel der Bevölkerung Nicaraguaner, sind aus dem Land gegangen, sind im Exil. Und die Regierung hatte so in einer Geste der Großzügigkeit 222 Häftlinge Anfang des Jahres freigelassen, aber sofort in einen Flieger gesetzt, der in die USA geflogen ist, wo sie dann politisches Asyl bekommen haben. Also es herrscht Repression absolut. Und als dann Shaneis Palacios gesagt hat, das ist ein Sieg auch für Nicaragua, für das Volk, dann wurde das sozusagen auch als Geste verstanden, weil bekannt war. Sie hatte vorher auf Facebook gepostet, dass sie bei diesen Protesten war, und zwar am 30. Juni 2018, und hatte auch sogar schon öffentlich Zweifel geäußert, ob es denn so sinnvoll wäre, dass sie an dem Wettbewerb teilnimmt, weil sie schon wohl geahnt hat, dass das sehr politisch werden könnte, weil alles politisch wird im Moment in Nicaragua.
Damit hat sie, also Palacios in dem Fall, diesen Schönheitswettbewerb Miss Universe ja politisiert und ihm eigentlich ja zu viel größerer Bedeutung verholfen. Wie muss man das jetzt werten, auch für Nicaragua selbst?
Naja, für Nicaragua, und das war ja das Paradoxe, dass die Regierung zunächst diesen Sieg auch gefeiert hat, aber als sie dann gemerkt hat, dass eben Palacios auch eine Ikone sozusagen dieser Proteste war, und sie ist bildhübsch, sie ist 1,80 groß und sie ist auch bei den Protesten damals 2018 ein bisschen rausgestochen aus der Menge, weil Nicaraguaner sind eher kleingewachsene Menschen, und das ist natürlich jetzt hochpolitisch geworden, sodass die Regierung dann blitzschnell umgeschwenkt ist. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie wollte erst von El Salvador wieder nach Nicaragua zurück, weil sie nicht damit gerechnet hatte, dass sie die erste Nicaraguanerin wird als Miss Universum. Und dann hatte man ihr sogar ein Einreiseverbot erteilt. Das wurde dann wieder annulliert und so. Also die Regierung, ich sag's mal ein bisschen salopp, eiert da ganz schön rum. Aber mittlerweile ist sie zum Feindbild geworden, was ja auch dazu geführt hat, dass eben Karin Zerleberti da als Organisatorin jetzt einen Haftbefehl angehängt bekommen hat und praktisch in Gefahr schwebt.
Also das hört sich ja auch nicht gut an, auch für andere junge Nicaraguaner, die möglicherweise jetzt die Lehre daraus ziehen, bloß nicht irgendwie auffallen und international Nationalfarben tragen, sonst könnte man verhaftet werden. Ist das jetzt, oder ist da jetzt sozusagen was draus entstanden, oder ist es das Gegenteil, dass die Jugend sagt, so jetzt erst recht?
Das muss man jetzt abwarten. Also die Regierung schätzt jedenfalls die Situation so gefährlich ein, dass sie eben hier sofort aktiv wurde. Es ist ja nicht der erste Fall, dass jemand aus der Opposition nun inhaftiert wird oder ins Exil geschickt wird, nicht ins Land gelassen wird. Mhm. Also die Regierung, Daniel Ortega, der ja der Held der sandinistischen Revolution war und jetzt schlimmer ist als der Mann, den er damals als Diktator abgelöst hat, nämlich Somoza, ja, für den ist das ein rotes Tuch im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier könnte sich ein Unmut, der sich angestaut hat über die letzten 5 Jahre seit den über 350 Toten bei den Protesten, Luft verschaffen. Und die soziale Lage ist ja auch im Land nach wie vor sehr angespannt. Alle Oppositionspolitiker, die aussichtsreiche Chancen hätten, irgendwie eine Wahl zu gewinnen, die nächste Präsidentschaftswahl ist erst 26, aber die werden eingelocht, werden ins Exil geschickt. Also er, Ortega und Rosario Murillo, seine Frau und Vizepräsidentin, führen ein Terrorregime. Und natürlich kann es sein, dass jetzt womöglich durch diese Pop-Ikone, durch dieses Symbol, Sheinis Palacios, wieder neuen Wind eingehaucht bekommt, dieses Oppositionsbewegungspotenzial in Nicaragua.
Die aktuelle Miss Universe und ihr Umfeld werden in der Heimat Nicaragua eingeschüchtert und verfolgt. Und das waren Hintergründe von meinem Kollegen Burkhard Birker. Herzlichen Dank.
Gerne.
Taylor Swift hat's vorgemacht, Beyoncé zieht nach. Erst eine Konzerttour der Superlative, 580 Millionen Dollar hat sie eingespielt, und dann der Film zur Tour.
You are the visual, baby. It's a new birth. I hope you feel liberated.
Im Fall von Beyoncé die Verlängerung der Konzerttour sozusagen in den Kinosaal. Renaissance, a Film by Beyoncé, nach der Premiere in Beverly Hills jetzt am Wochenende auch bei uns angelaufen. Pünktlich zum Start gibt es auch noch einen neuen Song, My House, der im Abspann des Films läuft. Und Kompressor-Redakteurin Laura Helena Wurth hat sich Renaissance, die Wiedergeburt, also für uns angeschaut. Ja, Laura, willkommen im Studio.
Hallo.
Ist der Film denn ja ein eigenständiger Film mit einer Geschichte oder eigentlich nur so ein abgefilmtes Konzert?
Also es ist ein Zusammenschnitt aus vielen verschiedenen Konzerten, was den großen Vorteil hat, dass man zum Beispiel alle Gastauftritte mitbekommen kann. In Inglewood ist zum Beispiel Kendrick Lamar mit aufgetreten, in Houston, Texas war Megan Thee Stallion mit auf der Bühne und auch Diana Ross, die ihr zum 42. Geburtstag ein Ständchen gesungen hat. Und es ist natürlich ja der große Vorteil in so einem Film auch, dass man die wirklich viel bessere Sicht hat. Man hat natürlich immer voll Front View, also auch einen Einblick, den man sonst gar nicht hätte. Und es gibt natürlich irgendwie viele Einblicke hinter die Kulissen und viel Privates oder eben inszeniert Privates, wenn man so möchte. Und sie zählt da dann zum Beispiel auch einfach auf, wie viele verschiedene Gewerke da eingebunden sind. Jetzt könnte man meinen, das ist relativ langweilig, wie viele Leute da Schrauben durch die Gegend
Kamera.
Tragen. Ist es ja aber auch so. Ja. Genau, Kamera, total wichtig gewesen. Ist es aber absurderweise gar nicht. Also weil man versteht jetzt echt, erst, was das eigentlich für eine riesige Unternehmung ist. Sie sagt einmal, diese Tour ist ein Monster. Und das versteht man dann, wenn sie erzählt, dass es drei Bühnen gibt. Eine, auf der sie gespielt hat, die gerade abgebaut wird. Eine, auf der sie an dem Abend performen wird. Und eine, die in der nächsten Stadt schon wieder aufgebaut wird. Und dann sagt sie, das Teuerste an der ganzen Tour war der Stahl. Und das sind natürlich so Facts, wenn man sich denkt, gut, die hat man sonst gar nicht. Und die würden einen eigentlich auch nicht interessieren, wahrscheinlich, wenn es nicht um Beyoncé gehen würde.
Okay, und abgesehen von diesen, sagen wir mal, etwas technischen Details, was erfährt man noch so über sie, über die Tour, über alles?
Sie gibt natürlich eben diese, wie ich schon sagte, konstruiert privaten Einblicke, unter anderem ihren Struggle sozusagen als schwarze Entertainerin, also als schwarze Frau. Und da gibt es dann Einblicke, wie sie zum Beispiel zu ihrem Team sagt, sie hätte gerne ein ganz bestimmtes Weitwinkelobjektiv, weil man da noch mehr von der Bühne sehen kann. Und dann wird ihr gesagt, nee, haben wir nicht. Und man sieht denjenigen, der spricht, den sieht man gar nicht. Das ist natürlich sehr freundlich, weil der sagt, nee, haben wir nicht. Und sie sagt, Leute, ich habe das gegoogelt, natürlich gibt es das. Und dann sagt sie, das sind so Hindernisse, denen sie immer wieder begegnet ist und denen sie nur mit Hartnäckigkeit und mit Nerven entgegentreten konnte. Also, dass sie wirklich gesagt hat, that bitch won't shut up, bis sie halt irgendwie das Weitwinkelobjektiv bekommt. Und das lernen wir da. Und das ist natürlich total konstruiert, wenn wir sehen, wie sie diesen Typen fragt und der sagt nein. Aber das steht natürlich stellvertretend für alle Frauen wahrscheinlich im Speziellen und schwarze Frauen im Allgemeinen und schwarze Frauen im Speziellen, dass man einfach oft härter arbeiten muss, um das zu bekommen, was man will. Und das ist dann vielleicht auch nicht schlimm, dass das so konstruiert ist, weil interessanter ist ja im Zweifel eh immer, wie so ein Star gerne gesehen werden möchte. Weil das echte Private, das interessiert uns ja dann nun wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich nicht so, wie die irgendwie abends ins Bett gehen, weiß ich nicht.
Ja, da gibt es auch Hardcore-Fans natürlich, aber ja, zu diesem, was sie damit eben als auch geschafft hat. Die Süddeutsche zum Beispiel hat getextet, Beyoncé sei auf dem Höhepunkt ihrer Macht, obwohl sie ja gar keine Politikerin ist. Also was soll das bedeuten?
Ja, was soll das bedeuten? Man kann sagen, sie ist jetzt 42, was eigentlich älter ist als so der klassische Popstar, also jetzt nicht Madonna, aber mit 42 ist sie eigentlich diesem Pop-Sternchen-Schema total entwachsen. Sie hat eine Karriere, die mittlerweile 27 Jahre andauert. Das muss man irgendwie auch erstmal schaffen. Und dazu gehört, dass man sich immer wieder neu inszenieren muss, dass man sich immer wieder neu überlegen muss, wie will ich eigentlich gesehen werden, was will ich machen, und man muss sich auch frei machen von diesen Erwartungen wahrscheinlich, die an einen gestellt werden, und sagen, wie will ich mich als Künstlerin entwickeln. Und das sieht man eben auch, wie sie erzählt, wie sie Gesangstraining hat und wie sie ihre Stimme trainiert und wie wichtig ihre Stimme für sie ist, weil ihre Stimme ist ihr Instrument, mit dem sie arbeitet. Also natürlich tanzt sie auch. Was man interessanterweise sieht, ist, dass sie eine Knieverletzung hat, kurz vor der Tour. Und dann sieht man ganz nah dran gezoomt, richtig eklig, wie so Flüssigkeit mit einer Spritze aus ihrem Knie rausgeholt wird. Man sieht aber auch, dass auf diesem Bein, was der großen, glänzenden Beyoncé gehört, halt auch so ein paar Haarstoppeln sind. Das ist irgendwie doch sehr, sehr menschlich. Und ich glaube, das meinen sie mit dem Höhepunkt ihrer Macht, nämlich, dass sie jedes Bild und jedes Narrativ, was es über sie gibt, von ihr kontrolliert wird. Das heißt, wir erfahren nichts über sie, was sie nicht will, was wir erfahren. Und ich glaube, das ist, was man in dem Zusammenhang mit einer Entertainerin als Höhepunkt der Macht beschreiben kann. Und was wahrscheinlich auch die Süddeutsche damit gemeint hat. Und dass sie uns zwar die Strapazen zeigt, die dazu führen, dass sie diese Perfektion auf die Bühne bringen kann, aber eben nur das, was sie uns wirklich auch zeigen will. Und dann muss man sagen, Renaissance beschreibt sie selber als das Werk, mit dem sie zur Ruhe gekommen ist. Sie hat sich selber quasi wiedergeboren und kann jetzt ganz ohne Stress und mit viel weniger Struggle, weil sie ja nun mal jetzt so mächtig ist, sich ganz ihrer Kunst widmen. Sie sagt, mit viel weniger Trauma, mit viel weniger Schmerz, jetzt kommt ihre Kunst aus einem Platz der Freude, from a place of joy.
Das hört sich auf jeden Fall schön an. Kann man sagen, dass dieser Film, wenn man eben nicht, sagen wir mal, die Zeit oder auch das Geld hat, das Konzert zu besuchen, ein angemessener Ersatz ist?
Also ich würde sagen, ja. Und das liegt natürlich an diesen Fans, die diese Frau ja quasi religiös verehren. Das sieht man zum einen im Film, wenn man wirklich so epiphanieverzerrte Gesichter sieht, und zum anderen aber auch im Kino, wo die Leute wirklich silbern angezogen kommen. Da wird getanzt, da wird geklatscht. Ich glaube, bei Taylor Swift, die du schon erwähnt hattest, war es ähnlich, aber da ist wirklich eine wahnsinnige Stimmung, die sich da durchdrückt. Und es ist vor allem auch total toll, dass man diese ganzen Gruppen, die man beim Konzert auch nicht so richtig wahrnimmt. Also sie hat zum Beispiel eine Voguing-Gruppe zusammengestellt von Leuten, die aus aus dieser New Yorker Ballroom-Szene kommen. Die werden alle nochmal einzeln beleuchtet und man erfährt auch nochmal viel mehr über Kevin Jay-Z Prodigy. Der ist auch so eine Legende aus dieser Ballroom-Culture und sie nannte den Heartbeat ihrer Tour und den nimmt man, wenn man auf dem Konzert ist, gar nicht so richtig wahr. Und da kriegt er natürlich auch nochmal eine Bühne und allein dafür ist es toll. Also selbst wenn man sagt, der Film ist irgendwie blöd, dann wäre er allein dafür schon toll und wichtig.
Es bietet sich natürlich auch jetzt an, diese Parallele zu Eras von Taylor Swift zu ziehen, eben weil er ja auch gerade im Kino war. Also kann man sagen, die beiden setzen jetzt den Trend zur Zweitvermarktung Konzertfilm, ob nun während oder nach der Tour?
Also den Trend gab es ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen öfter, aber es macht natürlich total Sinn, wenn wir jetzt immer von Nachhaltigkeit sprechen. Denkt man sich, da verbaut man so viele Tonnen Stahl und dann hat man, gut, die Tour hat nun wirklich viel Geld eingefahren, aber es macht natürlich Sinn, das in eine Zweitverwertung zu stecken. Und man muss sagen, die Ticketpreise waren ja einfach wahnsinnig teuer und wenn man das jetzt irgendwie rechtfertigen wollte, dann macht so ein Film total Sinn. Die Tickets kosten wegen der Überlänge immer noch ungefähr 20 Euro, was relativ viel ist für einen Kinofilm,
ja. Aber
halt nur ein Bruchteil dessen, was ein Konzertticket gekostet hätte. Und ja, wie gesagt, dank der Fans ist die Stimmung eigentlich genauso gut und man macht damit aber natürlich trotzdem wahnsinnig viel Geld. Eras hat am ersten Wochenende 90 Millionen Dollar eingespielt. Beyoncé im Vergleich, man schätzt, werden so 30 Millionen gewesen sein. Das ist natürlich viel weniger. Mhm. Aber gut, der läuft ja auch noch eine Weile.
Okay, wenn wir dann am Schluss Bilanz ziehen, auf jeden Fall war das ein gutes Hintergrundgespräch zur Renaissance von Beyoncé im Kino. Jetzt Laura Helena Wurth hat uns teilhaben lassen. Herzlichen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katharina Parsons.
Der vom österreichischen Aktionskünstler André Heller initiierte Kunst- und Vergnügungspark Luna Luna aus dem Jahr 1987 wird in den USA neu eröffnet. Wie die Online-Plattform The Art Newspaper berichtet, sollen die Attraktionen des ehemals in Hamburg ansässigen Rummels in Los Angeles aufgebaut werden. Darunter Karussells, Pavillons von namenhaften Kunstschaffenden wie David Hockney, Joseph Beuys und Rebecca Horn. Nach anfänglichem Erfolg in Hamburg musste das Projekt wegen Finanzierungsproblemen eingestellt werden. Unter dem Namen Luna Luna Forgotten Fantasy sollen die alten, aber auch neue Attraktionen in zwei großen Hallen wieder zu besichtigen sein. Während Besucher die neuen Karussells auch nutzen dürfen, sind die ursprünglichen Fahrgeschäfte aufgrund ihres Alters nur zum Anschauen. Der Schauspieler Jörg Pohl wird in diesem Jahr mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet. Wie die Stadt Bentheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste mitteilten, erhält der 35-Jährige den renommierten Theaterpreis für seine Doppelrolle in Molière, der eingebildete Tote von Nona Fernandes. Er spiele mit einer Theaterbesessenheit, die alle Grenzen sprenge, die ästhetischen wie auch die moralischen, hieß es von der Jury. Pohl war an den Schauspielhäusern in Bochum und Zürich sowie am Thalia-Theater in Hamburg engagiert, bevor er 2020 ans Theater Basel wechselte. Der mit 10.000 Euro dotierte Gertrud-Eysoldt-Ring gilt als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Nachdem sie wegen des Nahostkriegs kurzfristig abgesagt worden war, ist gestern Abend die Gala des Academy Museums in Los Angeles nachgeholt worden. Ursprünglich hatte die Veranstaltung am 14. Oktober stattfinden sollen. Aus Respekt für den verheerenden Konflikt und den Verlust an Menschenleben hatte das Museum den Event jedoch verschoben. Gestern erschienen dann auf dem roten Teppich viele Stars, neben Sängerin Billie Eilish und US-Schauspieler Leonardo DiCaprio, auch dessen Kollegin Meryl Streep. Die dreifache Oscar-Preisträgerin wurde bei der Gala mit einem Ehrenpreis als Ikone gewürdigt. Der Preis wird an Künstlerinnen und Künstler vergeben, die einen bedeutsamen weltweiten kulturellen Einfluss haben. Ein Internet-Slang für romantische Anziehungskraft oder Charme ist in Großbritannien das Wort des Jahres. Rizz, geschrieben R-I-Z-Z, wurde von der Oxford University Press, der Herausgeberin des Oxford English Dictionary, zum Gewinner gewählt. Vorher war durch eine öffentliche Abstimmung eine Shortlist erstellt worden. Das Wort Rizz sei vermutlich als Kurzform von Charisma entstanden, glaubt das Oxford-Lexikon-Team. Es wird vor allem von jungen Menschen verwendet. Online, etwa auf TikTok, hat der Hashtag Rizz milliardenfache Klicke.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Sollte ich als Tierliebhaberin herausfinden, warum ich zu Schäferhunden kein inneres Verhältnis habe.
Gibt es viele, die lieber in einer früheren Welt auf die Welt gekommen wären?
Wenn die Wissenschaft uns schon bald mit der Unsterblichkeit kommt, würde ich ein ewiges Leben wollen?
Bin ich zu oft zur falschen Zeit am falschen Ort?
Soll ich in ausgelassener Runde über vollkommen idiotische Witze laut und herzhaft lachen?
Geht alles viel zu schnell vorbei oder zu langsam?
Das Glück. Eine ungeöffnete Packung Tennisbälle.
Ein hermetisch abgeschlossener Druckkörper.
Wie ein U-Boot auf Tauchgang.
Der stechende Geruch beim Öffnen der Luke.
Das Geräusch, wenn sich das Vakuum füllt.
Lotte Huber, 80, fit. Hier wird nicht mehr telefoniert. Komm vorbei, wenn du was willst. Und wehe, du vergisst die Pralinen.
Hier ist der Kompressor mit einem Blick auf das armenische Kino. Mit der Eroberung der Enklave Bergkarabach durch Aserbaidschan hat sich für tausende Armenier ein Trauma wiederholt. Flucht und oder Vertreibung aus der Heimat. Auch wenn man das nicht etwa mit dem Genozid durch das Osmanische Reich vergleichen kann. Dennoch, diese Erfahrung vom Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich tief in das Gedächtnis der Armenier eingebrannt und ist deshalb auch bei aktuellen Ereignissen immer präsent. Wie sich das im Kino zeigt, dass wir die Filmreihe Wir sind unsere Erinnerung ausloten. Die läuft gerade im Filmkunstraum Cinema Transtopia in Berlin. Und ich freue mich, dass der Kurator der Reihe den Weg zu uns gefunden hat, der Autor und Filmemacher Gary Vanisyan. Willkommen.
Guten Tag, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Vanisyan, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, was für Filme zeigen Sie? Sind das neue oder auch Klassiker? Welche kennt man eventuell, auch wenn man sich nicht mit Armenien beschäftigt hat?
Der Ansatz der Reihe war von vornherein, weil es auch von einer Forderung bedingt ist, dass der Genozid im Fokus der Filme steht, die ausgewählt worden sind. Und also ja, es sind ungefähr die Hälfte historische Filme, also Filme, die ich glaube, es sind kaum Filme dabei, die man wirklich im zumindest kinematografischen Bewusstsein in Deutschland hier hat, aber innerhalb der armenischen Welt sind es zum Teil bekannte Filme und bei aktuellen Filmen sind es dann oftmals Filme aus der armenischen Diaspora, also aus Frankreich oder aus Kanada.
Also es gibt einen guten Überblick insgesamt. Nahapet von 1977, das wird ja oft als Meilenstein der Aufarbeitung des Genozids an den Armeniern bezeichnet. Was macht gerade diesen Film so herausragend?
Also einerseits, dass es ein wirklich außergewöhnlicher und außerordentlicher Film ist, von einem Regisseur gedreht, Henrik Malyan, der als Lyriker oder als Poet des armenischen Kinos gilt. Der hat diese Totenklage auf so eine ganz abstrakte, universelle Art und wirklich sehr visuell erzählt. Also es wird zum Teil sehr wenig gesprochen im Film, dass das Schweigen, diese Unmöglichkeit, dass die Katastrophe in Worte zu fassen, wird darin thematisiert und eben auch etwas sehr Archaisches, sehr Lyrisches, die Hauptfigur wandert durch Wüste, durch Steppe, also sozusagen die Außenwelt entspricht auch der Innenwelt, es ist alles abgestorben, man kann eigentlich keine Zukunft mehr fassen, aber man muss trotzdem eine Zukunft fassen, wenn man schon überlebt hat. Also es ist ein Meilenstein insofern, weil der Film ist von 1977 und eigentlich bis in die Mitte 60er Jahre hinein war in der Sowjetunion das offizielle Gedenken an den Genozid auch nicht zugelassen, genauso wie auch das Gedenken an die Shoah nicht erwünscht war und dann erst Mitte der 60er hat. Oder auch das Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord in Jerewan aufgrund einer Demonstration gebaut. Also es ist dann kurz nach der Zeit entstanden, der erstmals auch öffentlich über diese Katastrophe gesprochen werden konnte.
Nahapet, das ist ja der Name der Hauptperson in dem Film. War dieser Film, weil Sie sagen, archaisch, ist diese Art, den Film zu gestalten, irgendwie maßgeblich auch für die kommenden Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Ja, zum Teil schon. Also es ist natürlich auch bedingt dadurch, dass diese immer noch traumatischen Ereignisse sich ja so zugetragen haben, dass die Deportation der Armenier durch die Wüste durchgeführt worden sind, also über Anatolien bis nach Aleppo. Und Leute wurden in der Wüste sozusagen ausgehungert, der Sonne, dem Tod ausgesetzt. Und wenn man das erzählt, dann ist immer auch natürlich diese Symbolik miterzählt, dass Leute durch die Wüste gehen. Es gibt auch ein berühmtes Buch von einem deutschen Autor, Rolf Rosfeld, Tod in der Wüste, das den Genozid dokumentiert. Ich glaube eben, weil es auch darum gilt, etwas so Katastrophales Schlimmes und Grausames zu erzählen, dass dann auch in einigen Filmen, die danach entstanden sind, dieses zurückgeworfen werden, auch in so einen archaischen Zustand. Es wird immer wieder aufgegriffen.
Genau, gehen wir gleich darauf ein. Ich frage nur auch deswegen, weil die Landschaft, diese karge, bergige, in gewisser Weise tote Landschaft, auch in einem ganz aktuellen Film, Bon Voyage von 2020, eine große Rolle spielt, denke ich. Also zumindest so beim Schauen, dieser Eindruck, dieser Leere, der stellt sich dort auch ein. Also das meinte ich auch mit Kontinuität.
Mhm. Mir war es wichtig, eben aufgrund der aktuellen Ereignisse, also in sehr kurzer Form zu erwähnen, 19. September dieses Jahres hat Aserbaidschan einen Angriff gestartet auf die international nicht anerkannt, aber dennoch existierende Enklave Bergkarabach oder Arzach auf Armenisch genannt und hat innerhalb von 2 Wochen die knapp 120.000 Armenier, die dort gewohnt haben, dazu gebracht, kann man sagen, dass sie ja, ihre angestammte Heimat verlassen mussten. Insofern war diese Reihe sozusagen in der Endfertigung und war für mich dann ein Anliegen, bei dem ich das Gefühl habe, dass in nicht nur, aber auch in den deutschen Medien so wenig darüber gesprochen wird, dass das immer so gesagt wird, ja, und ein Konflikt, eine Krise, aber das eigentlich eine ethnische Säuberung ist, kommt irgendwie so selten wirklich in der Form zur Sprache. Deshalb war es mir ein Anliegen, dass man auch sozusagen ein Licht wirft auf diese Enklave, die es ab dem 1. Januar 2024 offiziell nicht mehr geben wird. Und Bon Voyage war ein schönes Beispiel, weil es einerseits sehr einfach in seinen Mitteln, aber irgendwie auch sehr melancholischer und sozusagen so mit so einer stehen gebliebene Zeit arbeitender Film ist, der davon erzählt, kurz über den Flughafen in der ehemaligen Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert.
Der jetzt nicht mehr benutzt werden kann.
Der jetzt nicht mehr benutzt werden kann. Mm-hmm. Ja, und der auch schon, aber als die Enklave schon gab, auch nicht benutzt werden konnte, weil der Luftraum um die Enklave herum, also vor allem der aserbaidschanische Luftraum, durfte nicht benutzt werden. Und es war dann logistisch eigentlich nicht möglich, dass Flüge stattfinden, nicht mal zwischen Armenien und dieser Enklave. Und so, es gibt diesen Flughafen, es gibt da Leute, die dann angestellt sind und arbeiten, aber sie können es nicht bedienen und sie versuchen in so einem fast schon so mumienhaften Ritualen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja. Und es wird halt auch in dieser Lethargie, aber auch in so einer leichten Hoffnung, die es da noch gibt, gezeigt. Am Ende des Films steigt dann so ein Flugzeug, so ein Segelflieger auf und auf ihm ist eine Kamera und zeigt dann so die Möglichkeit des Fliegens, die aber ja jetzt endgültig genommen ist.
Weil Sie auch dieses Wort ethnische Säuberung eben benutzt haben. Also wird da sozusagen ein Vergleich gezogen zwischen der aktuellen Situation, also dem, was im September passiert ist durch Aserbaidschan und die Truppen und dem, was ja damals beim Genozid passiert ist?
Ich muss dazu sagen, ich bin des Armenischen nicht mächtig. Deshalb, ich kann die armenische Presse leider nur insofern verfolgen, als wenn sie auf Englisch veröffentlicht wird. Also sagen wir so, jetzt hat die armenische Bevölkerung in Arzach das Glück gehabt, dass sie nicht umgebracht worden ist, wie es ja vor 100 Jahren der Fall gewesen ist, sondern sie wurde sozusagen in Anführungszeichen nur vertrieben. Aber ich empfinde so, oder auch die Gäste, die wir jetzt an den ersten 3 Abenden hatten und an den nächsten Abenden noch hatten, sofern ich sie im Vorgespräch gesprochen habe, empfinden es eigentlich alle so als Fortführung. Die Türkei im weitesten Sinne des Nachfolgereichs des Osmanischen Reichs, die Schuld bis heute nicht anerkannt hat. Und Aserbaidschan, eine der Staatsdoktrinen, ist leider auch das Bestreben, ja sozusagen armenische Spuren auszulöschen in den Gebieten, die sie haben. Also ich meine damit nicht die Bevölkerung, ich meine damit die Politik, die Realpolitik von der Türkei und Aserbaidschan, sozusagen diese Turkvölker sich vereinen und es auf Kosten der Schwächeren geht.
Also es ist natürlich ein eminent politisches Thema und das ist, also die politische Bewertung, denke ich, können wir hier auch nicht treffen. Das ist nämlich nur deswegen, ob da sozusagen eine Einigkeit besteht, auch bei den Künstlern und Filmemachern, dass man das eben so betrachtet oder ob man es eben, ja, keine Ahnung, in der Differenziertheit jetzt diesen Konflikt darstellt in den Filmen, in den 3 Filmen, die Sie, glaube ich, im Programm haben, über die aktuelle Situation in Bergkarabach.
Also was die FilmemacherInnen, die hier versammelt sind, eint, ist der Schock und das Ausmaß des Leids und zugleich eben auch die Tatsache, dass so wenig darüber berichtet wird. Und die Filmgespräche, die wir bislang hatten, haben es auch bestätigt für mich. Ich war ja auch mit der Reihe auf der Suche nach Antworten oder bin noch auf der Suche nach Antworten. Hat sich bestätigt, dass für die Leute eigentlich wie so eine Fortsetzung des Unrechts ist, dass die Armenier damals erlitten haben und immer noch erleiden. Also jetzt vom Völkerrecht können wir jetzt in dem Rahmen gar nicht sprechen, aber es ist einfach faktisch so, es haben dort Leute gelebt, die
jetzt eben nicht mehr dort leben dürfen.
Nicht mehr dort leben dürfen.
Ja. Also es gibt ja im Zusammenhang mit der Shoah diesen Begriff der Post-Memory, der Erfahrungen der Vorgenerationen, die so tiefgreifend sind, dass sie eben auf nachfolgende Generationen übergehen, auch wenn sie es gar nicht selber erlebt haben, aber irgendwie haben sie es sozusagen in sich drin. Also das wird wie die eigene Erinnerung wahrgenommen. Würden Sie sagen, davon kann man sich überhaupt in Armenien auch frei machen? Oder ist das einfach so drin, dass man das immer auch lebt und dann eben entsprechend im Kunstschaffen dann auch immer Thema sein muss?
würde sagen, ja, insofern, als dass es eigentlich wohl weltweit keine armenische Familie gibt, die in irgendeiner Form nicht von dem Genozid betroffen war. Also es ist die über die ganze Welt verstreute Diaspora, ist auch deswegen entstanden, weil der Genozid war nur so die Spitze oder der schreckliche Höhepunkt einer schon langen Reihe von Verfolgungen von Armeniern und anderen Christen im Osmanischen Reich. Und es sind eben viele Leute ausgewandert. Also ja, also insofern eben, weil es eigentlich kaum eine armenische Biografie gibt, die nicht von diesem Genozid betroffen ist, ist es in der Kunst auch immer mitpräsent. Und es gibt also eine gewisse Symbolik, die auch davon geprägt ist. Also die Kunst hat auch ein Gast am Eröffnungsabend, Ani Menua, eine Podcasterin, Journalistin, auch gesagt, dass ihrer Sicht nach die Kunst eigentlich in der armenischen Kultur, dass die Kunst die Hauptform ist der Verarbeitung des Genozids und dann natürlich also in der Musik, in der Malerei und im Kino, aber wobei das Kino dann lange Zeit durch behördliche Zensur darüber eingeschränkt war, darüber zu berichten.
Die Filmreihe Wir sind unsere Erinnerung im Cinema Transtopia in Berlin läuft noch bis Samstag. Das Programm finden Sie natürlich im Netz und das war Kurator Gari Vanissian. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Fundstück.
Als künstlerischer Leiter der unabhängigen Radiostation KPFA in Los Angeles hat Paul Vangelisti Ende der 70er Jahre das Format eines Theaters für das Ohr entwickelt. Neben Hörspielen produzierte er auf dem Sendeplatz auch Dichterlesungen, etwa mit Harold Pinter und Samuel Beckett. Bei seiner eigenen Dichtkunst ließ sich Vangelisti 1984 von dem Komponisten Carl Stone inspirieren. Stone leistete ihm beim Produzieren des Gedichts Rhyme Gesellschaft und wird als verantwortlich für die Musik gelistet. Das bezieht sich auf den Sprachfluss, denn eine Komposition mit Musik im herkömmlichen Sinn gibt es nicht.
Today, today at last, at big, last, day big, at last, big, with spring I glance across the street, your missing rosy lips along my fingers, leaves and stems of this spider plant, a livid filigree of morning, the time and again of rising from that table, the door framing bushy low hills. Traffic hum, the abrupt and final sense of a boy's ocean, forgot in speechless, the oak doesn't stir, bits of green fall from my hand, here I glance again my glasses, dusty, I lower dive, my eyes, turn eyes, from the doorway,
king of this moment, already past, fountains of light at my feet, a slight wall, a slight blue.
Blue. Paul Vangelisti, Rhyme, das war ein Fundstück von Paul Paulun.